Willkommen, liebe Tierbesitzer, zur 10. Folge von Futtermittelallergie bei Hund und Katze. Heute möchte ich ein bisschen mehr über die Beratung sprechen, die so im Alltag hier mit den Futtermittelallergikern passiert. Meistens beginnt sie ja mit einem Besuch vor Ort, dass wir uns zusammen den Patienten anschauen. Hier in der Praxis. Es gibt aber auch die Möglichkeit, inzwischen immer mehr Allergikern auch über Videotelefonie zu helfen oder auch Mails mit Fotos. Konnten wir auch schon Katzen auf griechischen Inseln helfen, wo sonst weit und breit kein Tierarzt und schon gar kein Dermatologe zu bekommen war. Von daher gibt es da gerade in der Dermatologie viele neue Möglichkeiten, weil wir Dermatologen zu 70% sowieso mit der Vorgeschichte arbeiten. Also wenn die Patienten hier vor Ort kommen, so ist es immer noch der häufigste Fall, dann ist manch ein Besitzer verwundert, dass das Tier nicht unbedingt super lange auf dem Tisch sein muss und ich auch nicht gleich alle möglichen Proben entnehmen muss. Häufig ist die Untersuchung in 10 Minuten passiert und die restlichen 40 Minuten besprechen wir die Vorgeschichte mit dem Besitzer und das weitere Vorgehen. Von daher bietet sich so ein Podcast auch sehr an, weil wir Dermatologen sowieso die meiste Zeit nur sprechen und diese enge Zusammenarbeit mit dem Besitzer brauchen, was vorher war und wie wir weiter auch helfen wollen. So ein Futtermittelausschluss kann ja nicht hier gemacht werden zum Beispiel, sondern eben nur zu Hause. Und eine Allergieaufarbeitung ist auch nicht hier vor Ort in der Stunde getan, sondern über die Wochen, manchmal auch Monate. Im schlimmsten Fall geht es auch mal über 1-2 Jahre, dass man da weiter kommuniziert. Und hier sind gerade die neuen Messenger von sehr zeitsparender Bedeutung für mich. Also die Allergiker, die sich bei diesem einstündigen Besuch als Allergiker entpuppen, da sind wir immer froh, wenn der Besitzer, ob jetzt WhatsApp oder Signal auf dem Handy haben, dass wir diese Sprachnachrichten hin und her schicken können. Also gerade ich, die Besitzer schicken oft Bilder oder schreiben, mit welchem Futter, wie die Verdauung dann war. Und ich kann zwischen den Patienten dann sehr schnell dann über die Sprachnachricht antworten. Das ist viel, viel zeitsparender für uns Dermatologen, als wenn wir jedes Mal anrufen. So war das früher. Aber am Telefon kommt man dann doch ins Gespräch und das dauert dann doch immer viel, viel länger, als wenn man sich eben dann auch gerne häufig diese Sprachnachrichten zuschicken kann. Manchmal braucht der Besitzer zwar nochmal das Gespräch, wenn er wirklich nochmal den vollen Input der Allergieaufarbeitung face-to-face braucht. Aber ansonsten ist es doch häufig die Erinnerung, wie sind die Verdauungssymptome mit dem jetzigen Futter, wechseln wir nochmal, brauchen wir zwischendrin noch eine Juckreiztablette, wie ist das weitere Vorgehen. Und ja, über die Messenger ist das viel besser möglich, da am Ball zu bleiben, ohne auch, dass der Besitzer jedes Mal herkommen muss, was ja dann auch für den Besitzer einfacher ist und meistens auch kostensparender. Genau, aber die normale Variante, sage ich jetzt mal, der Besitzer kommt hierher das erste Mal mit seinem Patienten. Oft hat er schon einen großen Ordner dabei, was alles schon gemacht wurde bei verzweifelten Haustierärzten. Manchmal waren auch schon andere Dermatologen dran Und das Problem kehrt aber immer und immer wieder. Da kann sich schnell mal ein dicker Ordner füllen. Und da ist natürlich auch viel Verzweiflung schon im Gepäck. Das haben wir Dermatologen sehr häufig. Und so wie die Allergien weltweit stark zunehmen, wird das auch nicht weniger werden. Das sind wir aber schon gewöhnt und müssen dann nicht mit verzweifeln, sondern können dann in Ruhe alles erst einmal auseinanderklamüsern, was schon erfolgt ist. Das ist, wie gesagt, für uns Dermatologen sehr wertvoll zu erfahren, auf was die Erkrankung reagiert hat, in welchem Alter sie aufgetreten ist, welche Symptome, welche Medikamente angewandt wurden, wann die Symptome stärker wurden, ob andere Tiere im Haushalt sind, und so weiter und so fort. Dazu haben wir auch unseren Hautfragebogen. Den hat eigentlich fast jeder Dermatologe auf seiner Homepage, weil wir da auch im Vorfeld sehr vieles wissen wollen, auch wenn der Patient ohne dicken Ordner zu uns kommt. Und genau, die erste Zeit erfolgt dann erstmal die Aufarbeitung von dem, was alles schon passiert ist. Und der Hautfragebogen, der im optimalen Fall schon in Ruhe zu Hause ausgefüllt worden ist. Und bei der Aufarbeitung von diesen beiden Sachen kommt man schon mit dem Besitzer ins Gespräch, der dann teilweise auch seine starke Verzweiflung auch eben schon artikuliert und was man schon alles durch hat. Genau, das nimmt schon einen sehr großen Teil der 40, 50 Minuten in Anspruch. Dann kommt eben der Patient auf den Tisch und die Haut, die vorher vom Besitzer beschrieben wurde, von der man sich auch über die Vorgeschichte schon einen Eindruck verschafft hat, guckt man sich dann nochmal selber an, und zwar überall am ganzen Körper, und zwar auch unterm Schwanz, um den Po-Bereich, ob da geleckt wird, in den Ohren, weil der Gehörgang mit Haut ausgekleidet ist, und auch die Schleimhäute, weil es viele Hauterkrankungen gibt, die die Schleimhäute mit betreffen. Also einmal der Hund von oben bis unten. Dann gehört bei der dermatologischen Untersuchung auch dazu, dass man eine kurze haustierärztliche Untersuchung macht, dass man abhört, die Figur des Patienten beurteilt, ob es auch in irgendeine endokrinologische Richtung gehen könnte, und den Bauch abtastet. Nicht, dass es vielleicht eine Tumorerkrankung ist, die die Haut nur betrifft. Also da gibt es sehr viele Überschneidungen wie in jedem Fachgebiet, und das sollte auch immer mitgemacht werden, was aber bei einem erfahrenen Haustierarzt auch nicht so lange dauert. Und dass ich dann hautspezifische Proben entnehme, ist gar nicht mal so häufig. Bei den vielen Allergikern, die es heutzutage gibt, brauche ich das oft nicht mehr. Die Vorgeschichte ist schon absolut hinweisend, wenn dann das, was ich auf dem Tisch sehe, dem auch entspricht, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass wir da fündig werden, als wenn ich da jetzt viele Proben entnehme, es sei denn, die Haut ist wirklich schon so stark betroffen, dass ich mich überzeugen will, ob da jetzt schon auch super viele Bakterien oder Hefen dazu gekommen sind, die dann die Party mitfeiern und die zusätzlich mitbehandelt werden müssen, aber die auch niemals die Ursache davon sind. Die Ursache heutzutage ist oft eine Allergie, und die finde ich oft nicht am Patienten heraus und schon gar nicht über irgendwelche Untersuchungen. Am Patienten deshalb nicht, weil es Patienten gibt, die sich Tag und Nacht wie verrückt jucken oder wie verrückt den Kopf schütteln und sie aber den Ohren oder der Haut gar nichts ansehen. Das nennen wir Dermatologen Juckreiz sine materia, Und wir kennen das Gott sei Dank, weil die Besitzer haben oft das Gefühl, dass ihnen nicht geglaubt wird, was zu Hause los ist. Manchmal, wenn man Glück hat und der Patient ist nicht zu aufgeregt und man unterhält sich dann die 40 Minuten, dann kommt er so weit zur Ruhe, dass er den Juckreiz auch in der Praxis zeigt. Aber oft ist es so, dass in einer eher aufregenden Umgebung die Patienten sich tatsächlich überhaupt nicht hier vor Ort jucken und zu Hause aber wirklich minütlich und das auch nachts passiert, ohne dass die Haut irgendwas haben muss. Also gar kein Haarausfall, keine Kratzspuren, keine Rötungen und auch keine Ohrentzündungen. Von daher, genau, sind wir es gewöhnt, dass man da dem Besitzer unbedingt glauben soll. Und das ist auch gar nicht so selten, wie man denkt. Also das kennen wir sehr gut. Und mit irgendwelchen Tests eine Allergie nachzuweisen, versuchen auch oft verzweifelte Haustierärzte, was ich absolut verstehen kann, die Labore bieten diese Bluttests an für die Allergiker, wo nicht nur Umweltallergene, sondern auch eine mögliche Futtermittelallergie getestet werden kann. Die haben aber alle ganz große Aber. Und gerade beim Futter kann man die eigentlich komplett vergessen. Man könnte sie höchstens dafür benutzen, zu schauen, auf was der Patient angeblich nicht reagiert und damit eine Ausschlussdiät zusammenstellen. Da wir aber gerade beim Selbstzubereiteten gesehen haben, dass die Allergiker, je nachdem, woher das Fleisch kommt, es vertragen oder nicht. Und nicht, also damit meine ich aber jetzt nicht die Tierart, angenommen Pferdefleisch. So wird das ja von der Wissenschaft immer noch gesagt, dass die Allergien dann gegen die einzelnen Tierarten gehen soll. Die Allergiker sagen aber, Pferdefleisch vertrage ich von dem Metzger und von dem Metzger aber nicht. Und so bringt uns dann das Ergebnis, dass angeblich Pferd vertragen werden soll oder nicht vertragen werden soll im Bluttest nicht unbedingt was, wenn dann nicht der Metzger dabei steht. Genau, und da wir gänzlich vom BAFEN auch abkommen mussten, weil da die Ergebnisse nicht so gut waren wie bei den Hypoallergensorten, die allerdings auch nur bei jeder zehnten Sorte den Treffer haben, bringen uns diese Tests null weiter. Das ist auch bekannt. Was viele andere Dermatologen gerne machen, ist sich mit Futter nicht so super lange aufhalten, auch nicht an den Verdauungsstörungen sich so lange aufhalten. Das staune ich immer wieder, wenn ich dann Fortbildungen höre, wo maximal vielleicht auf häufige Stuhlgänge und vielleicht noch Blähungen eingegangen wird, aber Gras fressen, aufstoßen, Schmatzen in Ruhe, laute Bauchgeräusche, alles das nicht genannt wird, selbst in den Fortbildungen von Dermatologen, wo ich immer nicht weiß, wie das gar nicht so auffallen kann. Gott sei Dank gibt es weltweit Dermatologen, die das absolut genauso sehen und sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, eine hypoallergene Diät länger zu füttern, wenn der Hund schon deutlich zeigt, er pupst damit mehr oder frisst damit eben mehr Gras oder stößt damit eben mehr auf. Ich kann nicht erklären, warum da so wenige Dermatologen dem nachgehen. Craig Griffin tut das, Gott sei Dank. Er ist auch oft Mentor von den heutzutage bekannten Dermatologen. Aber wieso das dann nicht in die nächste Generation schwappt, kann ich nur mutmaßen. Craig Griffin selbst, wo ich das Glück hatte, ihn in einem deutschlandweiten Dermatologenkongress kennenzulernen, der ausgerechnet noch an seinem 70. Geburtstag, weil er Deutschland mochte, an diesem deutschen Kongress teilgenommen hat, aus San Diego hergeflogen war. Und ich hatte mit dem Namen noch gar nichts verbunden. Und es war wirklich wie eine Offenbarung. Es war komplett anders als das, was man von deutschen Dermatologen bislang gehört hat und auch weltweit leider hört. Ich habe dann selbst auf dem letzten Weltkongress, der ohne Corona in Sydney stattgefunden hätte, den ich dann Gott sei Dank online beiwohnen konnte, ob ich jetzt nach Sydney geflogen wäre, wäre nicht selbstverständlich gewesen. Und da hatte ich auch die große Hoffnung, mehr Dermatologen zu treffen, online zu treffen, zu hören, die genauso wie Craig Griffin, dem das schon ganz lange in seiner großen Klinik mit vielen Dermatologen aufgefallen ist, dass diese vermeintlich kleinen Verdauungssymptome absolut mit der Allergie der Haut, und es gibt ja auch Allergiker, die nur mit der Verdauung weitermachen und die da ihr Leben lang Gras fressen, bis der Magen überhaupt gar nichts mehr verträgt, dass das alles nicht sein muss, dass man das schon viel früher abkürzen kann und darauf hören kann und dass es sich lohnt, auf die Verdauungssymptome zu hören. Ich kann mir nur vorstellen, Craig Griffin hat auch selber gesagt, dass er jetzt keine Studien niedergeschrieben hat zum Grasfressen, Aufstoßen etc. Wer aber allein seinen Hautfragebogen sieht, da sind mehr Seiten zur Verdauung als zur Haut. Und vielleicht ist aber der Rest der Tierärzte und natürlich die Wissenschaftler sind immer abhängig von ihren Studien. Dafür gibt es aber auch viele, viele Studien, die den Allergiker letztendlich auf dem Tisch gar nicht helfen, wie sie zu irgendwelchen essentiellen Fettsäuren bestehen, die topisch aufgetragen werden, dass sie so einen großen Unterschied machen sollen und die es letztendlich überhaupt gar nicht tun. Genau. Also mit diesem Wissen spätestens wissen wir, dass der Bluttest für die Futtermittelallergie keinen Sinn macht, dass auch aber die Umweltallergene, wenn man die Futtermittelallergie so genau ausschließt, wie Craig Griffin das tut, dass dann weniger als 5% aller Allergiker übrig bleiben, die wirklich nur auf Umweltallergene, sei es Hausstaub oder Pollen, reagieren. Der Rest hat im Allergiefass, das muss man sich wirklich wie ein Fass vorstellen, häufig so einen großen Anteil Futtermittelallergie dabei und niemand ist auf sein Aufstoßen oder Grasfressen eingegangen und hat nicht zum 10. Mal das Futter gewechselt oder wenn es sein muss zum 20. Mal, dass man dann eben zur Desensibilisierung gekommen ist, die folgerichtig erst dann gemacht werden soll, wenn eine Futtermittelallergie sicher ausgeschlossen ist. Wenn man das aber nur mit Blähungen und häufigem Stuhlgang tut, werden einem zwangsläufig viele, viele Futtermittelallergiker durchrutschen, die man einfach dann nicht erkannt hat, dass sie sehr wohl weiter auf ihr Futter reagieren. Warum die dann mit Desensibilisierungen so viel besser werden, das heißt ja 70% werden besser, wobei besser bedeutet nicht, das Problem ist weg, sondern ein Teil davon juckt sich weniger, ein Teil juckt sich davon leicht weniger. Also ne, das heißt nicht, dass das komplett weg ist. Und meine Vermutung ist, dass bei den Dermatologen, die nicht alle Verdauungssymptome beachten, nicht so lange mit dem Besitzer das nächste und nächste und nächste Futter sich ansehen, dass eben auch viele Patienten lebenslang Medikamente bekommen müssen, zusätzlich zu ihrer Desensibilisierung. Die Desensibilisierung ist letztendlich ja auch ein Medikament, muss auch lebenslänglich beibehalten werden, reicht oft alleine nicht. Oft müssen immer wieder juckreizhemmende Mittel gegeben werden oder auch Infekte mit Antibiotika behandelt werden oder zusätzliche Hefeinfektionen, also Infekte meine ich auch, zusätzliche Bakterieninfektionen der Haut, zusätzliche Hefeninfektionen der Haut. Und wenn man dann aber das richtige Futter gefunden hat, da habe ich mein Futter als Medikament und habe langfristig so gute Erfolge, dass ich also hier in der Praxis super selten zu einer Desensibilisierung überhaupt komme, eher gar nicht. Und Greg Griffin in seiner großen Klinik eben bei unter 5% aller Patienten, dass es allein in der Umweltallergie begründet ist und da Sinn macht. Ansonsten, wenn man im Allergiefass diesen hohen Anteil an Futtermittelallergie senken kann, dann läuft das Fass auch nicht mehr über, wenn dann in der nächsten Birkensaison die Pollen wieder unterwegs sind und der Allergiker davor immer pünktlich zur Birkensaison Juckreiz gezeigt hat, wir aber mit der veränderten Fütterung das Schmatzen in Ruhe und das Aufstoßen abgestellt haben, dann ist es in 99,9% der Fälle, dass in der nächsten Birkensaison der Juckreiz eben nicht wiederkommt. Und das ist dann langfristiger, erfolgreicher und mit viel weniger Medikamenteneinsatz verbunden. Und so ist es dann, dass wir oft verwundert die Frage bekommen, aber machen wir jetzt einen Allergietest? Oft kommt diese Frage schon am Telefon vor dem Besuch, wo ich erstmal nichts dazu sage, sonst müsste ich eine Stunde erzählen. Und dann hier nochmal vielleicht die Verwunderung kommt, aber nehmen wir denn kein Blut ab oder nehmen Geschabsel oder Abklatsch oder vielleicht eine Hautstanze oder. Für eine Allergiediagnostik ist das nicht relevant, außer sie hat super viele Sekundärinfektionen, die ich mitbehandle, die aber nicht die Ursache sind. Die Untersuchung, die ich einleite, ist, dass ich den Besitzer zuhöre, dass ich den Hautfragebogen und den mitgebrachten Ordner mir ansehe und dass ich mit der nächsten Futterempfehlung höre, wie der Patient reagiert und mit der nächsten, mit der nächsten, mit der nächsten, dass ich Milben nicht unter Mikroskop finde, zumindest in 80% der Milbenfälle. Findet man unter dem Mikroskop die Milbe nicht bei Sarcoptes und Co. Bei Demodex ist das anders. Da findet man sie doch schnell, muss man aber im Zeitalter der Zeckentabletten auch nicht mehr. Da ist es viel eleganter, Demodex mit den anderen Milben gleichzeitig auszuschließen, indem ich einfach so eine Zeckentablette dann lange genug gebe, weil ich andere Milben als die Demodex-Milbe nicht unter dem Mikroskop ausschließen kann. Also es ist ein Volltreffer, wenn man diese 20% aller Milbenpatienten dann sogar unter dem Mikroskop sehen darf. 80% findet man nichts, egal ob man den ganzen Hund abschabt. Und bei Demodex, weil es mit der Zeckentablette so einfach ist, komme ich oft gar nicht dazu. Und B, mache ich da das Geschabsel ungerne, weil man da wirklich so lange schaben muss, bis die Stelle leicht blutet. Und sorry, das muss dann in dem Zeitalter mit den Zeckentabletten auch nicht sein. Außer man hat jetzt einen Patienten mit Epilepsie-Vorgeschichte bei ihm oder in seiner Familie und hat jetzt den Demodikose-Verdachtsfall. Dann würde ich vielleicht das Skalpell zücken. Aber ansonsten bringt es mir gerade beim Allergiker, wo eine Sarcoptes-Räude sehr ähnliche Symptome machen kann wie eine Allergie, muss ich diese Räude ja sowieso mit meiner Zeckentablette ausschließen. Anbei habe ich gleichzeitig noch die Flohstichallergie ausgeschlossen, die mit einem Flohbefall gar nichts zu tun hat und die man auch nur über den Ausschluss mit so einer Zeckentablette diagnostizieren kann und über keine andere Untersuchung. Die Blutuntersuchungen sind viel zu häufig falsch negativ, falsch positiv. Da kann ich auch würfeln. Und so habe ich so viele Fliegen mit einer Klatsche bei dieser Zeckentablette, dass ich kein Hund hier blutig schabe und dass ich mich gerade beim Allergiker mit vielen Differentialdiagnosen absichere. Und ganz häufig ist es so, dass der Patient sowieso als Hund oder als Katzenfreigänger Bravecto bekommen hat. Und dann muss ich nur schauen, wann hat er das zuletzt bekommen. Und dann weiß ich schon gleich Bescheid, was hier nicht mehr sein kann. Da muss man aber beachten, dass vergessen viele Haustierärzte, die natürlich überhaupt nicht die Zeit haben, das so großflächig abzuarbeiten. Und es auch schon viel erfordert als Haustierarzt, sich da überhaupt in die Dermatologie so einzulesen, dass sie zwar schon Richtung Flohstichallergie behandeln, aber nicht daran denken, dass wirklich alle Tiere im Haushalt mitbehandelt werden müssen, weil es sonst kein Ausschluss ist, auch bei den Milben nicht. Kaninchen und andere Heimtiere gelten da zwar nicht in der Dermatologie, so sollte es zwar nicht immer sein. Es gibt auch durchaus den Kaninchenfloh, also in Einzelfällen mache ich das auch manchmal, aber in der Regel sind es andere Hunde und andere Katzen. Genau, so ist das, dass der Patient auf dem Tisch ist, eine dermatologische Untersuchung bekommt, jeder Quadratzentimeter der Haut angeschaut wird, eine kurze haustierärztliche Untersuchung bekommt und oft dann schon wieder runter darf und es weitergeht, den Besitzer weiter zuzutexten, was nämlich das gerade beim Allergiker das Effektivste ist, dass wir langfristig erfolgreich sind. Und dann gehen diese 40, 50 Minuten auch schneller um, als man denkt. Man muss dann auch immer so ein bisschen den Besitzer abholen, entweder mit seiner Verzweiflung oder mit seiner Genauigkeit oder mit seinem Bewusstsein für das Problem, wenn zum Beispiel schon eine Mittelohrentzündung besteht und aber ja, die Futtersuche langsam angegangen wird und eher lustlos, dann muss man die nächsten WhatsApp-Nachrichten dazu benutzen, da wirklich nochmal zu erinnern, dass es wirklich schon 5 nach 12 ist und nicht mehr 5 vor 12. Oder ob ein Besitzer schon völlig außer Puste ist, weil er selbst schon sehr, sehr viel mit Futter versucht hat, eigentlich von diesem Thema nichts mehr hören will, weil er ohne den roten Faden sich da kaputt gesucht hat und schon völlig verzweifelt ist. Und dann kommt er hierher, nachdem er schon jahrelang das Größte von seinem Hund oder von seiner Katze selbst abgewendet hat, wo er sich eigentlich sehr auf die Schulter klopfen müsste, weil sein Patient vielleicht gar nicht mehr am Leben wäre, wenn er das nicht getan hätte. Aber dann kommt er hierher, endlich konnte er, vielleicht wohnt er auf dem Land und hat schon zwar mehrere Tierärzte gehört, hatte aber noch keine Gelegenheit, einen Dermatologen aufzusuchen. Oder der andere Dermatologe hat mit Futter nicht so lange hin und her überlegt und die Desensibilisierung hatte dann nicht die nötigen Erfolge gebracht und sucht jetzt nochmal einen Dermatologen auf und dann sitzt diese Tante vor einem und erzählt einem, wir müssen nochmal 10 und gerade wenn es ein längerer Allergiker ist, bei weitem mehr als 10 hypoallergene Sorten mal antesten, dann ist das natürlich schon harter Tobak, ne? Das ist mir bewusst. Aber es ist andererseits unweigerlich, dass wenn ein Futtermittelallergiker, der nicht entdeckt wurde, weiter sein Allergen jeden Tag zu sich nimmt, dass er auf jeden Fall immer weiter und immer stärker ein Patient bleiben wird. Die Allergie wird ja jeden Tag genährt und die wird auch früher oder später, wir haben das auch häufig dann auch spätestens im Alter, dass es dann wirklich einem so dermaßen um die Ohren fliegt, Bei den Unentdeckten ist das auch oft so. Ich habe ein Leben lang Gras gefressen. Alle haben immer gesagt, Gras fressen ist normal. Und die Besitzer haben sich bestätigt gefühlt darin, dass es ist doch gar nichts. Und dann kann es sein, dass im 10. Lebensjahr der Hund in der Klinik landet, die Internisten alles Menschenmögliche versuchen und die Magenschleimhaut aber so stark entzündlich ist und die Allergie so auf Alarm ist, dass man diese Patienten auch manchmal nicht mehr zurückbekommt. Und von daher, ja, muss man den Besitzer so ein bisschen einschätzen, in welche Kategorie gehört er. Als Dermatologe hat man da natürlich sehr viel Erfahrung. Manchmal irrt man sich aber auch. Dann hat man natürlich auch die Fülle der Allergiker, die man auch nachträglich betreut. Aber immer wenn der Besitzer sich nochmal meldet und das ist, setzt es natürlich auch voraus, dass man hinterher das noch weiter begleitet. Ich rechne diese Betreuung über WhatsApp bei dem Besuch ab und jeder muss dann ist seines eigenen Glückes Schmied, was er dann später daraus macht. Das soll auch so ein bisschen als Motivation sein, dran zu bleiben. Und ja, das ist dann schon vorher bezahlt, mir Nachrichten zu schicken, was man weiter beobachtet hat mit der Verdauung, um da unbedingt weiterzumachen, weil man, wie gesagt, das nicht in den 40 Minuten hier gelöst bekommt, eine Futtermittelallergie und auch mit keiner Untersuchung, mit keiner Probenentnahme, mit keinem Labor, mit nichts, nichts anderem. Was so ein bisschen neu immer mehr aufflammt in der Wissenschaft, sind das ja diese Probiotika. Da haben wir in viele Studien das reingeschafft mit dem Mikrobiom, wo jetzt auch mehr Besitzer Pulver bestellen für die Verdauung und immer mehr beworben wird, dass Grasfressen durch ein bestimmtes Pulver dann nicht mehr auftritt. Da, es kann sein, dass mich die Allergiker da auch noch hinführen werden, vielleicht, weil sie schon viele Logiken, viele bestehende Logiken der Wissenschaftler umgeschmissen haben, die Allergiker selbst. Die Wissenschaftler sagen, ja, die Futtermittelallergie kann nur durch den Futtermittelausschluss gestellt werden, aber das, was dann die Allergiker mit dem Futtermittelausschluss zeigen, ist oft nicht das, was die Wissenschaftler als Modell für die Allergie haben. Sie geben ja selber zu, dass es ein Modell ist und dass die Allergie eben auf bestimmte Fleischsorten sein soll. Die Allergiker aber das verneinen durch den Futtermittelausschluss, wenn man genau hinguckt. Und da kann es vielleicht sein, dass wir vielleicht die ganzen Futtermittelallergiker nur mit einem Pulver heilen können. Trotzdem denke ich, und das ist immer noch die Logik, an der ich festhalte, mal gucken, wann ich die über Bord werfen werde, dass vielleicht das Pulver die Magen-Darm-Symptome besänftigt. Ich aber ja bei jedem 10. hypoallergenem Futter Volltreffer bei den Allergikern habe, ohne es an den Zutaten festmachen zu können. Also es können drei hypoallergene Sorten vorher schon dabei gewesen sein, die angeblich nur dieses und jene Zutat dabei hatten. Gut, Kontaminationen können auch immer noch im Spiel sein. Aber oft macht es überhaupt keinen Sinn, warum der Allergiker jetzt dieses 20. Futter verträgt und die anderen nicht. Und solange ich diese Volltreffer sehe, und die sehe ich immer noch regelmäßig, dass dann alle Probleme gelöst sind, nämlich zuerst alle Verdauungssymptome und dann auch die Haut gar kein Medikament mehr braucht oder nur in dem Fall, wo der Allergiker was anderes erwischt hat oder was anderes ausprobiert wurde. So lange macht es für mich keinen Sinn, was anderes oral zuzugeben, um das Futter, was ich oral gebe, auszugleichen. Also ich suche weiter mit den geduldigen Tierbesitzern, die weiter dranbleiben, das Futter und habe da einfach die langfristigsten besten Erfolge, wo die Patienten dann wirklich geheilt sind. Sie sind ja in dem Sinne nicht geheilt, die Allergie ist nicht weg, aber für den Besitzer ist sie weg. Die Besitzer können den Hund viel schneller lesen. Ah, jetzt hast du wieder Blähungen gehabt oder aufgestoßen. Hast du vielleicht was anderes erwischt oder habe ich ein neues Leckerchen dazu gegeben oder war die letzte Futtersorte vielleicht doch eine leicht andere oder, dann kann er das selbst an seinem Hund schnell wieder überprüfen, indem er dann wieder anders füttert, bis sich die Verdauungssymptome wieder beruhigt haben. Wenn die Haut schon mitreagiert hat, gibt man vielleicht kurz noch eine Allergietablette und hat dann das Boot wieder im sicheren Fahrwasser. Und damit haben die Besitzer oft nie wieder was mit einer Ohrentzündung zu tun, nie wieder was mit einer wundgeleckten Pfote, die zur Lahmheit führt, zu tun, mit der Auswahl durch Juckreiz, Hotspots etc. pp. Also solange ich das regelmäßig sehe, dass diese Besitzer mit ihrem Patient, mit ihrem Hund oder ihrer Katze dann wirklich fertig sind. Manche melden sich dann nach Jahren und brauchen noch mal ein kurzes Feedback. Ah ja, ich habe das und das beobachtet, kann das sein? Ja, sonst so läuft super. Und diese Fälle, die sagen einen jeden Tag, doch, es lohnt sich, die Besitzer am Anfang so voll zu texten. Erst mit dem Hautfragebogen, dann den ganzen Ordner durcharbeiten, den Hund relativ kurz ansehen, weiter zu texten und dann eben per Messenger das Ganze weiter begleiten, bis der Patient eben im sicheren Fahrwasser ist. Und die geheilten, in Anführungsstrichelchen, die motivieren mich, dass diese Informationen an mehr Besitzer herangeführt werden müssen, die das wirklich wollen und dass jeder da Zugang dazu hat. Das ist ja dann keine Abarbeitung von den Fällen, die jeden Tag aufs Neue kommen müssen, sondern da könnte man viel, viel mehr Besitzern und Hunden helfen mit den neuen Medien sowieso. Wie gesagt, auf griechischen Inseln machen wir das schon länger oder sonst wo keine Tierärzte zur Stelle sind, dass vieles in der Dermatologie mit Fotos, Vorgeschichte, Video gelöst werden kann. Und ja, deswegen denke ich, dass diese Art der Beratung viel, viel mehr Sinn macht als wiederholte Abklatschpräparate, Desensibilisierungen, Juckreizbehandlungen, die nur symptomatisch sind und. Also da kann man mehr an die Ursache ran und das soll mehr an Besitzer verbreitet werden, die das selber oft schon sehen oder offen genug dafür sind, das sehen zu wollen, das nach Anleitung an ihrem Patient, an ihrem Tier sehen zu wollen, auch prophylaktisch, ohne dass der Patient ein Patient sein muss, dass prophylaktisch schon den Besitzern klar ist, wenn mein Hund, meine Katze dieses und jenes Symptom zeigt, zeigt er mir damit, dass er auf sein Futter reagiert. Und ehrlich gesagt gibt es kaum mehr Patienten, die nicht empfindlich auf Futter reagieren. Wenn man genau hinguckt, reagieren sehr, sehr viele und da könnte man sehr, sehr viel im Keim ersticken. Genau, und deswegen werde ich mehrgleisig, den Podcast werde ich vielleicht nicht so super regelmäßig weiterführen wie anfänglich, aber immer wieder mal. Ich möchte mein Buch jetzt auch rausbringen, das ist jetzt soweit auch fertig, dass diese Informationen auch auf diesem Wege noch mehr Besitzer erreichen. Und diese WhatsApp-Signalberatung auch mehr anbieten als das Untersuchen vor Ort, dass das eher, wie gesagt, eine Beratung wird und unabhängig von einer Praxis, wo die Patienten vor Ort kommen, herkommen müssen. Videotelefonie gibt es ja auch im Humanbereich jetzt ganz regulär. Das in der Richtung mehr aufbauen, weil da einfach die Erfolge viel breiter gesät sein werden, als wenn man nur immer die einzelnen Patienten, die hier vor Ort sind, abarbeitet. Genau. In diesem Sinne, allen Besitzern von allergischen Tieren, von futtermittelallergischen Tieren, und das sind weltweit sehr, sehr, sehr viele, einmal auf die Schulter klopfen, was man schon alles erreicht hat, wenn man auf seinen Patienten gut achtet und ihn jeden Tag beobachtet. Und das kann man auch nicht jeden Tag. Da gibt es gute und schlechte Tage. Aber wenn man da immer dran bleibt, dann wird man sehr vieles im Keim ersticken. Und die, die das schon tun, haben auch sehr viel im Keim erstickt. Und allen, denen das noch schwer fällt und denen das Thema Futter natürlich zum Hals raushängt, das ist nicht einfach. Das ist es wahrlich nicht, aber es lohnt sich. Es ist das Einzige momentan, das Einzige, was sich lohnt. Und wenn man einmal diesen roten Faden an seinem Patienten selbst gesehen hat, dann verspreche ich, wird es einem viel leichter fallen, wenn der Patient zumindest nicht schon zu tief in den Brunnen gefallen ist. Aber unsere Tiere leben ja auch meistens, unsere Haustiere leben meistens nicht 100 Jahre, sondern meistens müssen wir uns schmerzlich von den Einzelnen verabschieden und haben dann doch wieder neue. Und auch wenn man schmerzlich einen starken Allergiker vielleicht gehen lassen musste, ist man ja per se deshalb schon für den nächsten der Profi. Und umso mehr Feinheiten man da noch mitnehmen kann und ich in die Welt verteilen kann, umso besser für jeden folgenden Patienten, für jede folgende Allergikergeneration. Okay, in diesem Sinne alles Liebe und weiter durchhalten.